Ja, guten Morgen. Ja. So, vielen Dank hier für die Einladung und die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Ja, also das ist natürlich ein weites Feld, nicht? Also einerseits die sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft und andererseits natürlich auch die digitale IT. Ich kann da vieles jetzt nur kursorisch streifen, aber ich fange mal an, ja, mit dem, was ich so als das Imaginäre der digitalen Technologie bezeichne, das leider so gerade in der linken Diskussion und generell natürlich auch in den Feuilletons viele Jahre lang oder fast Jahrzehnte eine ja fast dominierende Rolle gespielt hat, ja. Und ich habe hier so ein paar Sätze aufgeschrieben, die da eine große Rolle gespielt haben, in dieser Diskussion. Der erste, nicht, das Netz ist unkontrollierbar. Das war bis vor kurzem noch fast so ein unumstößlicher Grundsatz, der in allen linken Diskussionen herrschte, in allen Feuilletons wiederholt wurde. Gut, Edward Snowden hat uns da etwas eines Besseren belehrt. Nun, alle Leute, sagen wir mal, die wissen, wie das Netz funktioniert und die wissen, wie es strukturiert ist und die auch eine Ahnung davon haben, was Geheimdienste so tun, die waren überhaupt nicht überrascht über das, was Edward Snowden da kundgetan hat. Ja, ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Es gibt dann so ein paar weitere Aussagen, also die auch mal eine große Rolle gespielt haben. Also die digitale Welt ist immateriell, ja. Sie ist eine Technik sozusagen, die eine radikale Dezentralisierung der Wirtschaft und überhaupt nicht sozusagen von Siedlungsstrukturen und allem, was da dranhängen, mit sich bringt. Das heißt also Raum, Zeit, Städte und Verkehr werden irrelevant. Das war ja mal so das Bild, wenn man 20 Jahre oder mehr zurückblickt. Wir sitzen sozusagen alle im Grünen, nicht, und verkehren nur noch im Cyberspace, nicht. Das war die Utopie, die damals angesagt war, ja. Und vor allem nicht die Produktion wird algorithmisiert, ja, die Arbeit verschwindet, ja. Also zu diesen Punkten Dezentralisierung, Immaterialität werde ich nachher ausführlicher noch was sagen. Jetzt zu diesen Aussagen wie also die von der algorithmischen Produktion, vom Verschwinden der Arbeit. Davon, dass sozusagen Produkte nur noch Abbilder digitaler Urbilder sind und die wären sozusagen zu Grenzkosten von null zu vervielfältigen, nicht? Das ist die Aussage auch von Paul Mason, der ja auch schon öfters so bei der Rosa Luxemburg Stiftung und bei der Linken irgendwie zu Gast war. Ich bin der Meinung, dass das auf einem fundamentalen Missverständnis digitaler Technologie beruht. Also insbesondere taucht ja in diesem Zusammenhang immer dieser Begriff von der universellen Maschine auf, ja. Die universelle Maschine ist ein Begriff aus der theoretischen Informatik. Die ist ein mathematisches Konstrukt. Also ist keine Maschine im Sinne des Maschinenbaus. Reale Computer sind immer spezielle Maschinen und also so grundsätzlich mal sind sie Maschinen, die sozusagen eine Teilmenge der Operation einer solchen theoretischen universellen Maschine materiell repräsentieren können. Immer nur eine Teilmenge, ja, weil die universelle Maschine bräuchte nämlich einen unendlichen Speicher und auch unendlich viel Zeit, ja, die wir in der Realität nicht haben. Wenn ich diesen Computer anschließe, irgendwo um eine Maschine zu steuern, entsteht immer eine spezielle Maschine im Sinne des Maschinenbaus, nicht? Also die ist niemals universell, sondern die ist durch ihre physische Konstitution immer beschränkt, ja. Von daher, bewegt man sich da einfach in einem großen Missverständnis, ja. Und reale Produktion sieht halt immer etwas anders aus als in diesen schönen Utopien, ja. Ja, und wir sind natürlich heute gewöhnt an diese schönen kleinen Dinge. Das ist sozusagen die Oberfläche, durch die wir sozusagen dieser Technik begegnen. Da wird dann auch immer geredet, wir bewegen uns in der digitalen Welt. Natürlich darunter ist digitale Technik, aber Die Begegnungsweise, nicht, mit dieser Technik ist eben überwiegend analog, nicht? Also das, es wird ja immer was Analoges vorgespielt. Selbst in den Autos, die heute vollgestopft sind mit digitaler Technik, da emuliert man dann sozusagen auf dem Display analoge Instrumente, und zwar einfach deshalb, weil wir damit besser umgehen können, weil die unseren kognitiven Fähigkeiten besser angepasst sind, ja. Das geht dann noch weiter mit solchen schicken, noch kleineren Dingen, nicht Wearables oder wie man das nennt. Aber im Hintergrund dazu sind nämlich ganz große, gigantische Strukturen. Ja? Also das heißt, die Datenzentren, wie das heute heißt, man sagt heute nicht mehr Rechenzentrum, sondern Datenzentrum, die sind größer als jemals zuvor. Ja? Hier sieht man da noch so Lichtchen blinken, ja. Die modernsten davon, da blinken auch keine Lichtchen mehr, weil man inzwischen draufgekommen ist, dass die Dinger, also diese Anlagen brauchen gigantische Energiemengen, dass man die Lichtchen besser, die guckt sowieso keiner hin, abschaltet. Also ist das alles dunkel da drin, ja. Und dahinter steckt natürlich auch immer noch ganz viel Arbeit. Es gibt da irgendwo, meistens in Asien, die Leute, Massen an Leuten, die das Zeug zusammenmontieren. Und nicht zu vergessen, die legen einen ziemlichen Weg zurück, bevor sie bei uns ankommen. Also es gibt eben Containerschiffe, Containerterminals und so weiter und so fort. Und noch wichtiger, um die Stoffe zu gewinnen, die da in diese Dinge reingehen, die gräbt man ganze Landschaften um, nicht? Also das ist so eine Kupfermine irgendwo in Bolivien, ja. Wobei natürlich das, was gerade so der neben digital so das nächste geile Ding ist, Elektromobil, das wird dazu führen, dass man noch viel mehr Landschaften auf die Weise umgraben muss, und ist auch nicht mal klar, ob so der Stoff dafür überhaupt ausreichen wird, also um unsere heutige Form der Automobilität vollständig zu elektrifizieren, ne? Und auch nicht zu vergessen, nicht, also diese Stoffe müssen dann prozessiert werden, meistens unter gigantischem Energieaufwand. Ja, also das ist hier jetzt so eine Kupferschmelze. Irgendwann kommen dann am Ende da ganz feine Drähte raus, nicht, die da in so einem Ding drin sind. Ja. So, ich habe hier so eine so ein kleines Diagramm, das hat zu tun mit dem Elektrizitätsbedarf dieser ganzen Informations- und Kommunikationstechnik. Ja, das ist schon eine Projektion bis 2030. Also wir sind jetzt hier um 2019. Wenn man da links auf die Ordinate geht, dann kann man dort ablesen, das ist nicht besonders gut sichtbar, dass im Jahre 2019 diese ganze, also Datenzentren, Netzwerke, Endgeräte und Herstellung der Endgeräte, da sind die Rohstoffe noch gar nicht drin, ja, sondern nur die Fabrikation, die Endfabrikation. Weltweit 2,5 Petawattstunden Strom verbraucht. Das, also 2,5 Petawattstunden, das entspricht dem gesamten Endenergieverbrauch der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2018. Die Projektionen gehen also bei 2030 so ungefähr auf 8 Petawattstunden. Ja, also mehr als das Dreifache des heutigen. Wobei die sozusagen den Löwenanteil, das sind also die Grünen da unten, das sind die Data Centers, ja, und das Netzwerk. Also die wachsen am stärksten im Verbrauch, also die Endgeräte und die Herstellung, die bleiben so ungefähr wie sie sind, die wachsen nicht so stark. Wobei natürlich ein Treiber für das Wachstum des Energieverbrauchs, vor allem also in den Datenzentren, ist die heute viel besprochene künstliche Intelligenz. Also diese Form der KI, die also im Gegensatz zu der klassischen, die man heute betreibt, also basierend auf neuronalen Netzen oder anderen statistischen Techniken, ist ein ganz gewaltiger Energiefresser. Ja, so. Ja, und wenn wir das so mal in den gesamten ökologischen Kontext stehen, da müssen wir natürlich auch zur Kenntnis nehmen, dass das Problem sehr vielgestaltig ist. Das heißt, der Klimawandel, von dem reden heute alle, aber das ist bei Weitem nicht das einzige ökologische Problem, was wir haben, sondern es gibt natürlich dieses umfassende Problem schwindender Naturressourcen, also Biodiversität, Boden, also landwirtschaftlich nutzbarer Boden, Wasser und Mineralien im weitesten Sinne, also Metalle und dergleichen. Ja. Und wir haben natürlich eine vielfältige Verschmutzung der Biosphäre. Also natürlich Mikroplastik ist so ein Thema, aber es gibt auch das Thema der Antibiotika, also die Verschmutzung durch Antibiotika, die über die Landwirtschaft oder auch über Produktionsprozesse in die Umwelt gelangen. Wir haben eine hohe Ungewissheit sozusagen bezüglich der gesamten Entwicklungsbedingungen der Menschheit, und zwar natürlich A, durch die Wechselwirkung, die wir durch unsere Tätigkeiten initiieren, aber auch natürlich durch Prozesse, die in der Natur autonom stattfinden, nicht? Und innerhalb dieses gesamten Komplexes sozusagen tauchen dann diese Fragen nach sozialer Sicherheit, Arbeit und ihrer Gestaltung auf und noch weiter natürlich nach humanen Lebensbedingungen und kultureller Entfaltung, die aber natürlich alle sozusagen derzeit und sicher zunehmend unter Stress stehen. Ja? Wenn wir jetzt diesen Bereich Stoff und Energie betrachten, dann stellt man natürlich fest, unsere heutige Zivilisation sozusagen hängt von hohen Leistungs- und Stoffstromdichten ab. Also Leistungsdichte heißt einfach, auf kleinem Raum in kurzer Zeit viel Energie durchfließen. Ja, also das ist zentral für unsere heutige Zivilisation. Das kommt heute alles sozusagen aus nicht ersetzbaren Quellen. Und wie man das aus regenerativen Quellen versorgen könnte und stabil versorgen könnte, ist bis heute nicht wirklich geklärt. Also es gibt dafür keine Lösungen, sagen wir, die wirklich im großen Maßstab erprobt werden, nicht? Also es gibt viele Ideen dazu, aber nichts, was wirklich heute zuverlässig funktioniert, und vor allem auch nichts, was, sagen wir, in den nächsten 10 Jahren wirklich realisierbar wäre. Vielleicht in 20 oder 30 Jahren, aber nur ja unter großem Aufwand, nicht? Also wir vernutzen dabei eben Naturressourcen, die also nicht regenerierbar sind, nicht? Und es ist völlig unklar, wie das weitergehen soll. Es gibt natürlich heute die Rede von smarten, ja, intelligent vernetzten Geräten und Lösungen, nicht? Das ist ja auch gerade im Zusammenhang mit dem Verkehr immer die Rede, nicht so von intelligent vernetzt und so weiter. Die bisherige Erfahrung zeigt eigentlich das, was man auch durch Nachdenken rausfinden kann, dass das auch nicht funktioniert, nicht? Also, die haben eben vor allem Rebound-Effekte. Gab ja jetzt gerade hier so diese Studie von diesem Center for Automotive Research, die eigentlich das rausgefunden haben, was viele verständige Leute schon immer sagen, dass zum Beispiel diese schöne Carsharing vor allem dazu führt, dass mehr Auto gefahren wird, nicht? Und das kann man ja auch sozusagen an den Entwicklungen sehen. Ja? Ja, also gefordert sind eben bezüglich aller Ressourcen sparsame Technik, ja, und Schließung der Stoffkreisläufe. Das ist nicht umsonst, nicht? Also auch Recycling kostet immer etwas, kostet Energie, und bei Energie selbst gibt es natürlich kein Recycling, nicht? Also wir sind darauf angewiesen, dass wir sozusagen in einem Energie- und Entropiefluss leben, nicht? Und das alles zu machen, also als diese Zukunftsvorstellung, dass man das alles anders machen könnte, nämlich sparsamer, mit Wiederverwendung und dergleichen, das kostet eben viel Arbeit und natürlich auch massive Investitionen. Ja, schon allein von daher sehe ich eigentlich überhaupt keinen Anlass, von einem Ende der Arbeit zu reden in nächster Zeit. Ja. Ich habe das nur mal kurz eingefügt, das ist aus einer anderen Präsentation bezüglich des E-Autos. Ja, also da sagen die Leute, ja gut, es ist diese Kurve da, die untere Kurve, ja, die ist, also die geht linear runter und dann flacht sie ab. Ja, das ist das Bild sozusagen, ich habe da ein Auto mit Batterie, das kostet was und dann habe ich Einsparungen. Irgendwann habe ich mehr Einsparungen als Aufwand. Ja, das ist sozusagen die Einzelbetrachtung. Nur wenn ich jetzt über einen gewissen Zeitraum, oder man kann eigentlich sagen, in alle Ewigkeit weiter in einem bestimmten Rate Autos produziere mit Batterien, ja, dann habe ich insgesamt eine Akkumulation von CO2 Emission, das ist diese Magenta-Kurve, nicht, die hier verläuft. Das heißt, die geht eigentlich in der Summe erst so, ich habe jetzt hier die Zahlen zugrunde gelegt, die VW für den E-Golf angibt. Und da bin davon ausgegangen, dass wir irgendwann von einem Punkt T0 aus sozusagen jedes Jahr 3,5 Millionen Autos so von E-Golf-Format herstellen würde, statt der bisherigen. Ne? Dann haben wir sozusagen 20 Jahre lang erhöhte CO2-Emissionen. Das ist überhaupt kein Weg, die CO2-Emissionen einzudämmen. Ja? Und vor allem die Wärmewirkung, nicht die mit den, das ist die rote Kurve mit den CO2-Emissionen verbunden sind, die gehen nämlich dann erst irgendwann so ja nach 35 Jahren oder so auf null, also zusätzliche Wärmeaufnahme der Atmosphäre, und diese violette Kurve, das wären dann die Wärmewirkungen, also die gehen dann irgendwie 60 Jahre oder so weiter. Also das ist überhaupt kein Rezept, um in naher Zukunft sozusagen das Problem anzugehen. Ja, nur als kurzen Einwurf. Wir haben auch andere Entwicklungen, die uns zu schaffen machen. Ich habe das ja vorhin schon kurz angedeutet, nämlich die Polarisierung des Raums, nicht? Und die wird natürlich angetrieben von Entwicklungen, die auch direkt nichts mit IT zu tun haben. Aber die IT ist ein ganz wesentlicher Faktor dabei, weil die IT selber sozusagen eine Logik der Verdichtung hat, nicht? Also das fängt damit an, dass ich einfach eine gute Netzwerkversorgung in der Verdichtungszone viel preisgünstiger hinkriege als auf dem flachen Land. Ich meine, das Thema haben wir ja schon seit Jahrzehnten. Jetzt ist es mal wieder aufgepoppt. Also ich habe das damals schon gesagt, als die Telekom-Liberalisierung durchgesetzt würde, wohin das führen wird. Und das hat sich eigentlich auch so bewahrheitet, ja. Aber diese Logik der Verdichtung, der schon die IT folgt, nicht, verstärkt natürlich andere Tendenzen, die in der Geschäftswelt ohnehin da sind, ja, und die zur Verdichtung drängen. Also eine Leitfunktion hatte dabei eben der Finanzsektor, ja. Und die übrige Geschäftswelt ist dem gefolgt, natürlich vor allem nicht zuletzt auch deshalb, weil der Finanzsektor natürlich inzwischen so eine große Rolle spielt überhaupt für die Wirtschaft. Ja, das war, glaube ich, irgendwie 1992. Da erschien dieses Buch von Saskia Sassen in der ersten Auflage mit dem Titel Global Cities. Ne? Da waren diese Dinge eigentlich schon ganz ganz gut beschrieben. Ja, also das sind bald 30 Jahre, nicht? Aber zum Beispiel die linke Diskussion hier in Deutschland hat diese Dinge völlig ignoriert. Man hat immer irgendwie fantasiert von weiß Gott was, ja, aber man hat sozusagen wissenschaftliche Ergebnisse, die vorlagen, nicht zur Kenntnis genommen, ja. Und wir haben natürlich dann solche Folgen, also dieser immensen räumlichen Polarisierung, nämlich die Bodenpreissteigerung und die Verkehrsüberlastung, also in den Metropolen vor allem und mit allem, was da weiter draus folgt. Und es ist ganz klar, ohne eine entsprechende Raumpolitik bleiben auch die Wirkungen von Bau- und Verkehrspolitik begrenzt. Ja, also das ist, also wenn in München zum Beispiel auch nur die Hälfte der Leute, die dort heute die Straßen verstopfen, auf die öffentlichen umsteigen würden, dann würden die völlig zusammenbrechen. Nicht? Es ist heute schon so, an manchen Tagen morgens früh um 8 in bestimmten Stationen in der Münchner U-Bahn oder S-Bahn da kommt man kaum noch in den Zug rein. Nicht? Also das, also man muss natürlich massiv den öffentlichen Verkehr ausbauen, aber man bekommt das Problem allein dadurch nicht in den Griff, nicht? Sondern man braucht raumpolitische Maßnahmen, die zum Beispiel dazu führen, dass ja da irgendwo, ich weiß nicht, in Brandenburg oder Sachsen oder so in der Provinz vielleicht auch mal wieder Arbeitsplätze entstehen.
Tesla.
Tesla, ja, ja, gut, aber ich meine, das ist ja noch Berliner Agglomerationszone, nicht? Also dann, klar, die wissen auch, weshalb sie da hingehen, ne? Ja, ja, was nun die Auswirkungen auf Arbeit und Produktivität angeht, nicht? Also diese, ich habe das ja schon gesagt, also das Ende der Arbeit ist nicht abzusehen. Wir haben in Wirklichkeit, also wenn man sich die Zahlen anguckt, eben seit, kann man sagen, seit Ende der 1970er ein Abflachen des Produktivitätsfortschritts. Es gab mal in den 1990ern noch mal so einen kurzen Peak, der eigentlich mehr sozusagen IT-intern war und damit dann gesamtwirtschaftlich wirksam wurde, weil die IT halt auf einmal große Verbreitung gefunden hat. Und wenn man sich das im Detail anguckt, also ich arbeite in der Industrie als Softwareexperte und zwar habe ich zu tun eben genau mit der Software, die dazu da ist, Produktentwicklungsprozesse zu steuern und zu dokumentieren, nicht? Und von daher bin ich, sagen wir mal, ein altes und ich komme auch in allen möglichen Unternehmen rum, habe schon in also unterschiedlichen Industrien gearbeitet. Es ist einfach so, sozusagen Produktivitätsfortschritte sind immer schwerer zu erringen. Also der Grenznutzen von Innovation sinkt, ja. Und vor allem ist natürlich so, der industrielle Sektor, sag mal, in dem immer noch am leichtesten Fortschritte zu erzielen sind, der ist ja gerade als Folge dieser Fortschritte relativ immer kleiner geworden zu den anderen, nicht die nicht so starke Fortschritte erzielen können. Und das heißt natürlich, dass selbst große einzelne Fortschritte in dem Bereich gesamtwirtschaftlich gar nicht mehr so stark wirksam werden. Ja, ja, aber die Industrie wird natürlich nie mit null Arbeitskräften auskommen. Ja. Also menschliche Arbeit ist eben nicht vollständig durch Maschinen substituierbar. Und das ist ganz wichtig, das ist auch gar nicht das einzige Ziel der digitalen Informationstechnik. Ja, ich komme da nachher gleich nochmal genauer drauf. Und dann ist natürlich wichtig, humane Dienstleistungen, ja, sollen vielleicht auch nicht substituiert werden. Also da ist die Frage, wollen wir das? Ist das überhaupt sinnvoll? Ist es also eine Zielvorstellung, die wir unterstützen könnten? Also ich bin nicht der Meinung, größtenteils, ja. Genau. Und das muss man sehen. Also IT ist nie harmlos. Also IT ist immer sozusagen herrschaftsförmig, ja. Also es ist eine Technik der Herrschaft. Da gibt es nichts zu deuteln und man kann sich natürlich irgendwelche schönen Welten erträumen, herrschaftsfrei und so. Das wird aber nicht der Fall sein, sondern man muss, das Thema ist im Grunde immer sozusagen die Beherrschung der Beherrschung, nicht? Also man muss das eingrenzen und kontrollieren, ja. Was natürlich Ziele sind, also jenseits von, sagen wir mal, plumper Arbeitseinsparung, Substitution von menschlicher Arbeit durch Maschinen, sind natürlich solche Ziele eben sozusagen wie die Durchgängigkeit von Prozessen. Ja, das ist ein ganz großes Ziel, was sozusagen in der IT immer da ist. Und da wird dann oft erst an zweiter oder dritter Stelle gefragt, ob das wirklich die Produktivität steigert. Manchmal tut's das, hat man natürlich gern, aber oft tut's das auch nicht. Ja, dahinter steht natürlich dann eine entsprechende Modellierung, nicht, also von Prozessen und auch Produkten, ja. Und was ich hier andeute, das ist ein ganz wesentliches Ziel dessen, was so unter dieser Überschrift Industrie 4.0 läuft, ja, ist nicht primär Automatisierung, das gibt's natürlich auch, aber das übergreifende Ziel ist eben die informationelle Integration des Produktlebenszyklus, ne? Also da verspricht man sich vor allem davon, dass man sozusagen aus den Daten, die dann auch die Produkte im Feld, wenn sie eingesetzt werden, zurückliefern, Rückschlüsse ziehen kann, zum Beispiel auf ihre Verwendungsweise, auf Bedürfnisse des Kunden auf, ja, Mängel vielleicht auch, die man durch besseres Design ausbügeln kann. Also das ist dieses Thema, was heute unter diesem Begriff Closed Loop Engineering läuft, nicht? Also sagen ein Feedback aus der Produktverwendung in die Produktkonstruktion, ja? Und das ist eigentlich, also es gibt ja so ein paar Avantgardisten in diesem Feld, obwohl natürlich ein ganz großer Teil der Industrieunternehmen, vor allem der viel gerühmte Mittelstand, also die KMU, haben gigantische Schwierigkeiten, eigentlich überhaupt nur den aktuellen, sagen wir mal, also in großen Unternehmen schon lange etablierten Stand der digitalen Technik zu implementieren. Ja, also nur kleine Anekdote, also ich hatte kürzlich ein Gespräch mit unserem Geschäftsführer, der gerade von einem Gespräch mit dem Siemens-Management kam, und Siemens möchte, die machen ja, also das ist ein wichtiges Feld bei den Automatisierungstechnik, also für Fabriken, nicht? Und die wollen das natürlich verkaufen, das Zeug, aber das installiert sich halt nicht von selbst, nicht? Sondern man braucht Fachleute, die von Produktion was verstehen, die von IT was verstehen. Und er sagt zu mir, Rainer, ja, wir könnten unseren Laden, also wenn, nach dem, was Siemens so von uns möchte, wir könnten unseren Laden eigentlich verdoppeln, nicht? Das Problem ist nur, dass wir irgendwie die Leute, die all diese Qualifikationen haben, nicht so schnell herkriegen. Ne? Ja, also hier klafft eine große Lücke, nicht? Also die, also sagen wir, eine Lücke in der realen wirtschaftlichen Umsetzung. Und was natürlich dabei auch eine Rolle spielt, ist das, was sozusagen aus diesen Produktdaten, die nun viel weitergehend erfasst werden im Einsatz, man natürlich auch Unterstützung für die Instandhaltung bekommt, ja, ist heute ein großes Thema, die Predictive Maintenance, ja, und natürlich am Ende auch für die Verwertung oder für das Recycling von Produkten. Also das wäre zum Beispiel ein wichtiger grüner Aspekt, ja, ökologischer Aspekt dieser Technik, aber auch das würde verlangen, dass man viele Dinge sozusagen viel genauer erfasst. Also, und da spielen jetzt Zielsetzungen eine Rolle, die sozusagen nicht unbedingt, ja, in das nächstliegende Profitkalkül passen, sondern das wären hier gesellschaftliche Anforderungen zu stellen an die Weise, so auch wie mit diesen Daten umgegangen wird oder wie überhaupt Daten erhoben werden und verfügbar gemacht werden, die im Augenblick noch nicht so richtig sich durchgesetzt haben oder auch nur klar sind, ja. Und natürlich ist ganz klar, das hat auch eine dunkle Seite, nämlich wenn wir so umgeben sind von all diesen Dingen, die irgendwie Daten ins Netz speisen, ja, dann wird unser Leben transparent. Also da erhebt sich, das ist eine ganz zentrale Frage, ob es auch sinnvoll ist, sozusagen alles mit so einem Chip auszustatten und mit Sensoren auszustatten, die da Daten ins Netz schicken. Ja. Sondern die Fragestellung wäre eigentlich, ob man, sagen wir, diese guten Verwendungsweisen von Produktdaten, also gerade für Instandhaltung und Verwertung, ob man die auch auf eine Weise gewinnen kann, die sozusagen nicht so tief in unsere menschliche Sphäre eingreift, nicht? Aber das ist wirklich, glaube ich, eine Front, an der man dann eine Auseinandersetzung beginnen muss, ja? So, ja, und es geben sich eben hier aus dieser gesamten Problemlage ergeben sich so ein paar Handlungsfelder. Ich habe das erste jetzt einfach das oberste Menschenschutz genannt, nicht? Es ist ja heute immer von Klimaschutz die Rede. Das ist ein völliger Blödsinn. Ich meine, das Klima braucht keinen Schutz, nicht? Das Klima ist, wie es ist. Die Menschen brauchen einen Schutz. Das ist der entscheidende Punkt, ja? Also das Klima und die Erde wird es auch noch geben, wenn es keine Menschen mehr gibt, nicht? Aber man muss dann wirklich sagen, ja, es ist der Menschenschutz, nicht? Der von Interesse ist, ja? Also klar, das ist einfach in diesem Zusammenhang dann die Frage eben nach guter Bildung, Arbeit, Bezahlung, soziale Sicherung, nicht, und humane Lebensbedingungen. Das heißt natürlich vor allem auch ja, die Arbeitsverhältnisse, nicht? Also mit dieser digitalen Technik erfolgte ja einfach auch eine Ausbreitung von prekärer Arbeit. Und es wird immer so getan, als ob das irgendwie ein Naturgesetz wäre und inhärent sozusagen mit dieser Technik verbunden wäre. Also der Meinung bin ich nicht, nicht? Also man kann auch im digitalen Bereich sehr wohl vernünftige Arbeitsbedingungen haben, nicht? Also man muss sie durchsetzen. Das ist eine politische Frage, ja. Und man darf sich nicht immer irre machen lassen von all diesem Zeug, was da schwadroniert wird, nicht? Ja. Und dann eben genau dieses große Thema, sozusagen, ich nenne das die Beherrschung der Naturbeherrschung, nicht? Also wir beherrschen die Natur heute sehr weitgehend. Aber wir beherrschen unsere Naturbeherrschung nicht. Das heißt also, deshalb sind wir zunehmend also mit Konsequenzen dieser Naturbeherrschung konfrontiert, die wir nicht mehr so richtig im Griff haben. Ja, so in diesem Zusammenhang auch. Also das ist ein Problem. Also das erfahre ich auch immer wieder, zum Beispiel mit diesen Kurven, die ich vorhin gezeigt habe bezüglich des Elektroautos. Ja, es gibt Prozesse in der Natur oder in der Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur, die sich durch eine unerhörte Trägheit auszeichnen. Ja, also das ist schwierig. Also ist schon schwer genug, sozusagen, also mathematisch die Ableitung zu verstehen. Aber die Umkehrung, nämlich die Integration sozusagen von differenziellen Änderungen zu verstehen, was bedeutet das über einen längeren Zeitraum, das überschreitet meistens also die Vorstellungskraft vieler Menschen. Aber das ist immens wichtig, weil alle diese Prozesse, insbesondere auch die das Klima betreffen, sind unerhört langsame Trägeprozesse. Also das heißt, die Auswirkungen dessen, was, sagen wir, jetzt in den letzten 5 Jahrzehnten geschehen ist, hinsichtlich der CO2 oder Methanemission, sind noch gar nicht sichtbar. Ja, also da wird sicher noch 100 Jahre und mehr dauern, bis die sichtbar werden. Ja, und man darf sich da auch nicht in Sicherheit wägen, also wenn da von 1,5 Grad Ziel und dergleichen die Rede ist. Es gibt eigentlich keine wissenschaftliche Grundlage dafür. Ja, also das sind Modellrechnungen. Das wissen alle, die öfters mit Modellen zu tun haben und mit entsprechenden natürlich dann auch Computerprogrammen, sind halt meistens fehlbar. Also wir sind gar nicht da, sozusagen kognitiv und von unseren Handlungsmöglichkeiten gar nicht dazu in der Lage, so exakt definierte Ziele anzusteuern oder das vorherzusagen, ja, sondern man muss einfach davon aus, also dass diese Emissionen wirken, ist ganz klar, und das kann man sozusagen so relativ einfach auch erklären, ja. Und wie die Wirkungen genau verlaufen werden, das kann eigentlich keiner so richtig exakt vorhersagen. Man muss aber damit rechnen, dass es sozusagen langfristig doch gewaltige Wirkungen sind. Ja? Ja, und das heißt natürlich auch, wenn man das tun will, möchte, nicht, also die Beherrschung der Naturbeherrschung, dann muss man sozusagen eben die Entwicklung der Produktivkräfte steuern, da muss man eingreifen. Das ist natürlich sozusagen hier eine Frage, die einfach sozusagen in unsere, also des Eingriffs in unsere heutige Wirtschaftsverfassung bedeutet. Das heißt, man muss wirklich Industriepolitik betreiben. Ja, anders wird das nicht gehen. Also auch zu glauben, dass man dieses Klimaproblem jetzt mit der CO2-Steuer und dergleichen fassen könnte, das ist völlig illusionär. Ja. Und das heißt aber auch, man muss zum Beispiel im Raum Bau- und Verkehrspolitik betreiben. Ja, also die Siedlungsform, die wir so insbesondere in den letzten 5 Jahrzehnten entwickelt haben, sind natürlich unter diesem Aspekt katastrophal. Ja, weil es gibt nichts unökologischeres und energiefressenderes als die Eigenheimsiedlung. Ja, also auch mit Solarpanelen auf dem Dach und dicker Wärmedämmung ist das dieses typische Eigenheim einfach eine ökologische Katastrophe. Ja, das also hier ist sozusagen wirklich was grundlegend schief gelaufen, was man natürlich auch nicht so schnell ändern kann. Das ist klar. Ja. Und natürlich sind solche Siedlungen auch zum Beispiel durch öffentlichen Verkehr eben schwer erschließbar. Also man kann sich Lösungen, das ist mehr eine organisatorische Frage, man kann sich Lösungen überlegen, wo jetzt die IT auch wieder ein bisschen eine Rolle spielen kann. Aber grundsätzlich ist es natürlich immer viel aufwendiger und teurer, als wenn ich einen verdichteten Siedlungsraum habe. Ja? Eben in diesem Zusammenhang, dass diese ganze Verkehrsproblematik wird man sozusagen durch Digitalisierung, also da gibt's ja immer diese schicken Formeln so der Mobilität als Digital Service oder wie das. Das klingt geil, aber es tut halt nicht wirklich. Ne? Also ich würde auch sagen, guter öffentlicher Verkehr ist einer, für den ich kein Handy brauche. Ja, sondern wo ich hingehe und einsteige, nicht, weil da dann irgendwie was fährt. Ja, ja, und natürlich das ganze Thema sozusagen Wissen und Kommunikation. Also das stellt die Frage nach einer öffentlichen Infrastruktur, die auch sozusagen immer in der Linken in den letzten Jahren völlig vergessen wurde. Also ich weiß, ich bin da eigentlich immer so als Krypto-Stalinist bezeichnet worden, wenn ich das Thema aufgebracht habe in vergangenen Jahrzehnten. Und natürlich auch die Frage nach Planungsdaten, also welche Daten braucht zum Beispiel eine gesellschaftliche Planung, darüber muss man diskutieren. Also diese Idee, die heute auch rumgeistert, naja, sozusagen Google und Facebook und so, die haben ja alle so, unsere Daten, ist natürlich nur so, diese Daten sind eigentlich von der gesellschaftlichen Planung weitgehend wertlos, also die sind einfach überflüssig, nicht? Also so sollte man sagen, ja, auch so einen Begriff von Datensparsamkeit entwickeln. Und das heißt, man sollte versuchen, generell mit möglichst wenig digitaler Technik auszukommen, ja, und auch mit möglichst wenig Daten und dafür zu versuchen zu bestimmen, was sind eigentlich die wichtigen Daten. Und die müssen natürlich auch öffentlich verfügbar sein. Und dann nicht das große Thema sozusagen der informationellen Selbstbestimmung. Das heißt, wie tief darf man eigentlich eingreifen, nicht? Also, und ist das wirklich ein guter Zustand, wenn ich sozusagen in einem Haushalt lebe, der voll besetzt ist mit irgendwelchen smarten Devices, nicht, die dauernd irgendwelche Daten funken, ja. Das heißt, man kann damit natürlich ein ziemlich gutes Profil der Lebensweise von Individuen gewinnen. Ob man das braucht, um sozusagen eine sinnvolle gesellschaftliche Planung zu haben, das wage ich zu bezweifeln, ja. Das war es jetzt so ungefähr, ne? Vorläufig, ja.
Genau, dann vielen Dank erstmal. Ja.